Finanzmarkt Compliance. Der Podcast über Finanzmarktregulierung. Für einen Austausch über das Warum, das Was und das Wie der regulatorischen Vorgaben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Finanzmarkt Compliance. Ich bin Andrea Fechner und in dieser Folge geht es um ESG-Produkte. Damit meine ich Finanzprodukte, deren Anlagestrategien ESG-Elemente enthalten. Bei solchen Produkten bin ich verpflichtet, sehr genau zu erklären, worin diese ESG-Elemente bestehen. Ich habe also Offenlegungspflichten. Die sind verankert in der SFDR, in der Sustainable Finance Disclosure Regulation. Und besonders relevant für ESG-Produkte sind Artikel 8 und Artikel 9 der SFDR. Deshalb werden solche Produkte oft auch als Artikel 8 und Artikel 9 Produkte bezeichnet. Die Offenlegungspflichten sind, sagen wir mal, unübersichtlich. Bei dem Versuch, die zu verstehen, rauft man sich schon mal die Haare. Ein guter Grund, sich das Thema genauer anzuschauen. Das machen wir heute gemeinsam mit Frau Dr. Verena Ritter-Döring. Frau Dr. Ritter-Döring ist Partnerin bei der Anwaltskanzlei Taylor Wessing. Sie ist Expertin für Finanzmarktregulierung und Bankaufsichtsrecht. Sie leitet die Industriegruppe ESG bei Taylor Wessing und sie ist auch Expertenbeirätin beim Verband der Auslandsbanken. Wir sprechen heute über Hintergrund und Zweck der SFDR, über ESG-Elemente von Anlagestrategien inklusive nachhaltiger Investitionen, über die Offenlegungspflichten und über die Risiken. Ganz am Ende gibt es noch ein paar Hinweise von mir. In den Shownotes finden Sie Zeitangaben zu diesen Abschnitten. Und jetzt geht es los. Hallo Frau Ritter-Döring. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Frau Fechner, danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gern. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und bin auch sehr gespannt. Das Thema ist ja teilweise ein bisschen unübersichtlich. Ich hoffe, dass wir da gut durchkommen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir das gut hinkriegen. Legen wir los. Wir sprechen heute über ESG-Produkte. Aber ich glaube, vorher am Anfang, damit man das alles ein bisschen besser einordnen kann, sollten wir erstmal über die SFDR selbst sprechen, also über die Sustainable Finance Disclosure Regulation. Was ist das für eine Verordnung? Also erstmal vielleicht, seit wann gibt es die überhaupt und wie und warum ist die entstanden?
Ich finde immer gut, wenn man einmal schaut, wo man herkommt. Also die SFDR ist tatsächlich schon seit März 2021, also jetzt fast 3,5 Jahre anwendbar. Ist also nichts Neues, aber wir finden uns langsam immer besser damit zurecht. Also die SFDR ist ein Ausfluss aus der EU Sustainable Finance Agenda von 2018. Da gab es ja diesen EU Action Plan on Sustainable Finance, der unter anderem beinhaltet, dass mindestens 55% der Treibhausgasemissionen reduziert werden sollen bis 2030. Mhm. Dann wollen wir klimaneutral werden bis 2050. Und dann, und das ist jetzt der wichtige Teil für die SFDR, sollen pro Jahr 350 Milliarden Euro zusätzlich in Investitionen in eine grüne Wirtschaft umgelenkt werden. Also das ist jetzt kein neues Geld, sondern Geld, das schon im Markt vorhanden ist, soll so gelenkt werden, dass grüne Investitionen zusätzlich Geld bekommen, dass das Geld eben in grüne Wirtschaft fließt. So, und da in dem Zusammenhang haben wir ja die Taxonomieverordnung bekommen, über die wir bestimmt später auch noch sprechen, weil ohne die geht's auch
ja,
nicht.
Ja, machen wir.
Und dann haben wir eben auch die Offenlegungsverordnung, also die SFDR, bekommen. Genau, und die SFDR gibt quasi ein Transparenzgebot vor, das den Investor in die Lage versetzen soll, genau zu verstehen, welche Investition er tätigt, wenn er eine nachhaltige Investition anstrebt. Also es muss jetzt quasi jedes Finanzprodukt, in das man investieren kann, genau sagen, welcher nachhaltige Anteil in diesem Investment drin ist. So, und das klingt jetzt schon so ein bisschen kompliziert oder so ein bisschen nicht so greifbar und genau das ist es auch.
Ja, und es gibt ja, die SFDR macht ja keine Vorgabe, dass irgendwas Nachhaltiges drin sein muss, ne?
Genau, also wir haben da drei Kategorien. Wir haben dieses sogenannte Artikel 6 Produkt, das sind Produkte, da ist nichts Nachhaltiges drin. Da darf dann aber auch nichts Nachhaltiges drin sein. Also man kann jetzt nicht sagen, ich will das jetzt nicht offenlegen nach Artikel 8 oder 9, weil mir das zu viel Arbeit ist. Und deswegen schreibe ich einfach drauf, es ist Artikel 6 und da ist nichts Nachhaltiges drin. Also es ist jetzt nicht so eine Kategorie, die auffängt, sondern ist tatsächlich als Kategorie gedacht, dass der Investor weiß, wenn er in einen Artikel 6 Produkt, jetzt nenne ich das auch schon Produkt, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Also wenn man in ein Finanzprodukt investiert, das unter Artikel 6 fällt, so ist das vielleicht korrekt, dann wird damit keine nachhaltige Investition angestrebt. Gar nicht. So. Das ist aber auch, das soll aber jetzt kein Label sein, dass man sagt, auch so Artikel 6 Produkte sind schlecht oder, sondern das ist, da geht's eigentlich wirklich nur um die Transparenz und was muss ich offenlegen gegenüber dem Investor? Mhm. Also es ist erstmal ganz wertneutral zu sehen.
Ja, und ich finde es schon krass. Also mir war nicht klar, dass ich das dann auch nicht machen darf. Also ich habe schon gedacht, notfalls nehme ich als Ausweg, ich habe schon Nachhaltigkeitsziele, ich sag's nur keinem, ja, und dann mache ich das irgendwie in einem Artikel 6 Produkt. Aber Sie sagen, das darf ich dann auch nicht.
Genau, das ist dann irgendwie Greenbashing, nennt man das dann okay. Wohl. Genau, das soll auch nicht sein. Das haben wir gerade, als das am Anfang kam in 21 oder dann auch schon Ende 20, haben halt viele Marktteilnehmer gesagt, ich habe ja gar keine Daten, ich weiß gar nicht, das ist super viel Aufwand für mich, was soll ich da jetzt überhaupt machen? Mache ich Artikel 6? Nee, so ist es leider nicht. Das hat die Aufsicht mittlerweile auch gesagt, das geht nicht. Also krass. Wenn ich okay. Ein Produkt habe, wo ein nachhaltiger Anteil drin ist, dann bin ich, auch wenn das nur ein ganz kleiner ist, schon in Artikel 8. Und wenn ich dann immer grüner werde, komme ich irgendwann in Artikel 9. Aber das sind dann, da ist die Hürde noch ein bisschen höher.
Ja, da kommen wir nachher noch zu. Und ich wollte Sie auch fragen, was sind so in wenigen Sätzen die Kerninhalte und der Zweck der SFDR? Und so ein bisschen klang das gerade schon durch. Sie haben erst gesagt, Artikel 6 Produkt und dann ein Produkt, das unter Artikel 6 fällt. Das ist so ein bisschen die Krux, oder? Dass man sprachlich immer so redet, als wären das wirklich Produktkategorien. Aber eigentlich sind es nur Offenlegungspflichten.
Genau, also eigentlich war es so gedacht, dass es Transparenz schaffen soll, also die SFDR soll Transparenz schaffen. Und dann ist das aber so ein bisschen sperrig. Es wurde ganz schnell im Markt als Label, so als Label akzeptiert, dass man sagt, wir haben jetzt ein Artikel 8 Produkt und ein Artikel 9 Produkt. Mhm. Das ist, da kommen wir bestimmt später auch noch zu, gerade wenn wir uns Artikel 8 angucken, keine Vorschrift, die gut geeignet ist für eine Produktvorgabe. Es ist auch nicht gedacht als Produktvorgabe. Ja. Und inzwischen hat es auch der Gesetzgeber erkannt, also die Europäische Kommission hat jetzt auch schon gesagt, das ist alles so ein bisschen ungünstig und wir bräuchten jetzt eigentlich auch noch Produktkategorien, die zum Transparenzregime passen. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir irgendwann so ein Regime haben, wo wir genau sagen können, das Produkt hat genau die Anforderungen und ist deswegen nachhaltig. Und fällt in, weiß nicht, eine der vier Kategorien, die unter das Offenlegungsregime oder das Transparenzregime des Artikel 8 fallen.
Ja. Ja. Ja, das ist schon in der Diskussion, das habe ich auch schon gesehen. Das werden wir überhaupt nicht schaffen, das heute mitzubesprechen. Das machen wir ein anderes Mal. Aber ja, zum Glück hat das der Gesetzgeber auch schon erkannt. Das wird so auf die Dauer nicht funktionieren, ja.
Ja, weil es ist, also gerade wenn wir uns Artikel 8 angucken, da steht ja nur drin, wir müssen ökologische oder soziale Merkmale bewerben oder eine Kombination aus beidem. So ein ökologisches Merkmal, das kann ganz, ganz klein sein. Mhm. Das kann einfach sagen, wir schließen die Rüstungsindustrie aus oder wir schließen Unternehmen aus, die in einen Umweltskandal verwickelt sind. Das kann was ganz, ganz Kleines sein. Mhm. Und dann bin ich schon in Artikel 8. Gleichzeitig kann Artikel 8 aber auch sein, ich habe ein Immobilienportfolio, da sind 5 Immobilien drin. Da sind 2, die erfüllen nicht die Energieeffizienz, die wir uns wünschen bei einer grünen Anlage, aber 3 erfüllen es. Mhm. Und dann habe ich ja eine ganz andere Nachhaltigkeitsmischung in so einem Produkt als in einem anderen. Und das ist beides Artikel 8. Und da merkt man schon, das ist ein ganz, ganz breites Spektrum. Und deswegen eignet es sich überhaupt nicht als Produktkategorie. Und deswegen müssen wir eigentlich immer, wenn wir über die SFDR sprechen, ganz bewusst im Hinterkopf haben, dass es hier nur um Transparenzvorgaben geht.
Absolut. Da genau auf das, was Sie gerade schon kurz erklärt haben, würde ich gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher kommen, weil ich total lange gebraucht habe, um das zu verstehen, ehrlicherweise, was Sie gerade so schön knackig auf den Punkt gebracht haben. Bevor wir uns das angucken, was das bedeutet, unter Artikel 8 oder Artikel 9 zu fallen, welche Unternehmen müssen die SFDR überhaupt erfüllen? Also wann muss ich mich darum kümmern und wann kann ich mich entspannen und sage, es macht jemand anders?
Der Anwendungsbereich sagt, ja, Finanzmarktteilnehmer, das ist jetzt nicht so, auch nicht so eine hilfreiche Kategorie. Also da kann man sich ganz grob merken, alle, die irgendwie BaFin reguliert sind. Ja, also Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, die KVG im Fondsbereich, bestimmte Versicherungen. Also quasi alle, die Finanzportfolioverwaltung oder Anlageberatung machen und Produkte an den Investor bringen. Ich glaube, so kann man sich's vielleicht merken. Es gibt da noch neben den Finanzmarktteilnehmer die Finanzberater. Die machen eben Anlageberatung, während die Finanzmarktteilnehmer eher Finanzportfolioverwaltung machen. Aber wenn man sich so grob merkt, alle, die Portfolioverwaltung und Anlageberatung machen, die fallen hier rein.
Ja. Und die Offenlegungspflichten, also wenn ich vielleicht nur ganz kurz, wenn ich Berater bin, also Finanzberater, Anlageberater oder ich glaube bestimmte Versicherungsberater, dann falle ich ja aber nicht unter die Offenlegungsvorgaben nach Artikel 8 und 9, ne? Weil dann verantworte ich kein Produkt, dann vertreibe ich nur ein Produkt. Also unter diese umfangreichen Offenlegungsvorgaben nach Artikel 8 und Artikel 9 falle ich, glaube ich, nur, wenn ich ein Produkt wirklich verwalte.
Genau, und ansonsten als Berater muss ich mich quasi bedienen der Informationen, die mit dem Produkt kommen.
Ja, und jetzt noch vielleicht, was ist ein Produkt? Das hat mich nämlich am Anfang auch total verwirrt. Also die SFDR spricht von Finanzprodukten. Ich glaube, ich habe schon irgendwann verstanden, warum die SFDR für mich so verwirrende Begriffe benutzt und nicht die, die wir aus der MiFID E kennen, weil die SFDR halt auch für Versicherungen gilt, ne, unter bestimmten Voraussetzungen. Und deswegen hat die irgendwie neue Begrifflichkeiten erfunden, weil sie eben nicht die Begriffe aus der MiFID nehmen konnte. Und die SFDR spricht von Finanzprodukt und die MiFID spricht von einem Finanzinstrument. Das ist ja nicht ganz dasselbe. Also was ist der Scope der SFDR an der Stelle?
Genau, weil hier eben auch noch bestimmte Versicherungsprodukte mit reinfallen bei der SFDR. Wenn man sich aber an dem Finanzinstrumente-Begriff der MiFID orientiert, ist man, glaube ich, ganz gut beraten. Denn wenn man sich anguckt, Finanzprodukt ist definiert als verwaltetes Portfolio. Da fallen auch die Fonds rein. Mhm. Und so ein verwaltetes Portfolio besteht ja aus Finanzinstrumenten. Deswegen ist man da, wenn man jetzt die Versicherungsprodukte mal ausblendet, eigentlich ganz gut bedient. Das hätte man sicherlich rechtstechnisch ein bisschen schöner fassen können, aber gut.
Ja, und was halt nicht reinfällt, ist sowas wie eine Aktie oder eine Anleihe, ne, weil das kein verwaltetes Portfolio ist.
Genau, aber wenn ich in meinem verwalteten Portfolio eine Aktie oder eine Anleihe drin habe, brauche ich dann auch die Daten für dieses Produkt.
Ja.
Ne, weil ich dann in der Gesamtschau ja schauen muss, was reinfällt. Deswegen ist das so, dieser Portfolio-Begriff ist so ein bisschen irreführend, finde ich, weil man das Portfolio dann aufbrechen muss und quasi schauen muss, was ist in meinem Portfolio drin. Und da ist dann eben die Anleihe drin.
Okay, ja, und deswegen sagen Sie auch, dann sind es eben doch wieder alle Finanzinstrumente, weil die typischerweise in einem Portfolio drin sind. Ja,
genau.
Und was man noch im Hinterkopf haben muss, da bin ich am Anfang mit einem Kunden von mir drüber gestolpert, was Sie schon gesagt haben, es gehört ein verwaltetes Portfolio dazu. Und das ist eben nicht nur ein Fonds, das ist auch ein Vermögensverwalter, der für einen Kunden auf dessen Depot das Portfolio verwaltet. Auch das kann, oder nicht nur kann, es fällt auf jeden Fall unter die SFDR. Und wenn ich in dieser Vermögensverwaltung eben soziale oder ökologische Merkmale bewerbe, dann falle ich auch mit dieser Vermögensverwaltung unter Artikel 8.
Ganz genau. Und da haben wir ja ganz häufig in der Praxis Portfolien, die zugeschnitten sind auf den einzelnen Investor, der dann ganz genau sagt, was weiß ich, ja, ich habe so und so viele Millionen und ich will davon 30% in nachhaltige Assets anlegen. Schaut mal, lieber Vermögensverwalter, dass ihr mein Portfolio entsprechend strukturiert. So, das ist oft sehr individuell. Und dann müssen ja jetzt die Finanzmarktteilnehmer auch auf ihrer Webseite sagen, was sie so anbieten und welche Produkte sie so anbieten. Und da kommt man dann gerade bei diesen ganz individuellen Portfolien als Vermögensverwalter in Themen, dass man sagt, wir können ja jetzt nicht auf unserer Webseite das Portfolio von Kunde A genau offenlegen.
Ja.
Ich muss da aber was schreiben. Was schreibe ich denn da?
Ja.
Also das waren so Probleme, die man anfangs hatte. Das hat man jetzt, glaube ich, ganz gut im Griff, weil man das dann abstrakt beschreibt und dann vielleicht ein Musterportfolio zeigt oder so.
Okay.
Genau.
Ja, und vor allem, wenn ich auch 30 Kunden habe, die alle ein total individuelles Portfolio haben, dann mache ich das auch 30 Mal. Das ist ja auch noch dann mal extrem aufwendig.
Ja, ja, genau. Und das ist ja also gerade bei diesem Wealth Management Angeboten ist das ja üblich. Das ist ja alles sehr individuell.
Ja.
Ja.
Okay. So viel zur SFDR, zumindest von mir aus. Jetzt würde ich vorschlagen, jetzt steigen wir ein. Und mein ursprünglicher Plan war ja, jetzt reden wir mal über die Offenlegungspflichten für Artikel 8 und Artikel 9 Produkte. Und dann habe ich das so vorbereitet und habe mir das immer wieder angeguckt und habe gedacht, das funktioniert nicht. Und es funktioniert deswegen nicht aus dem gleichen Grund, aus dem ich am Anfang die SFDR überhaupt nicht kapiert habe, weil ich erst verstehen musste, was denn das ESG-Merkmal ist, also was macht denn ein Produkt aus, das unter Artikel 8 fällt und was macht ein Produkt aus, das unter Artikel 9 fällt? Was ist denn da das ESG in diesem Produkt? Und ich glaube, erst nachdem ich das halbwegs verstanden hatte, konnte ich überhaupt auch die Offenlegungspflichten verstehen. Und deswegen reden wir jetzt nicht sofort über die Offenlegungspflichten, sondern wir reden tatsächlich erstmal darüber, was denn diese beiden Artikel ausmacht. Sie haben es eben schon gesagt, ich wollte es noch mal ganz kurz wiederholen. Unter Artikel 8 der SFDR fallen alle Produkte, die mit ökologischen oder sozialen Merkmalen werben. Also hier geht es um Werbung mit sozialen oder ökologischen Merkmalen. Und unter Artikel 9 der SFDR fallen alle Produkte, die nachhaltige Investitionen anstreben. Also hier geht es tatsächlich bei Artikel 9 um nachhaltige Investitionen, bei Artikel 8 um Werbung mit ökologischen oder sozialen Merkmalen. Ich habe das erste Mal, als ich das gelesen habe, irgendwie völlig blöd aus der Wäsche geschaut und nicht verstanden, was mir das sagen soll. Und ich glaube, was da total hilft, sind Beispiele. Und Sie haben eben schon ein paar genannt. Fangen wir doch mal mit Artikel 8 an, also mit ökologischen oder sozialen Merkmalen. Was sehen Sie da im Markt? Was kann das alles sein?
Ja, also das ist ein sehr, sehr weites Spektrum, weil wir in der SFDR selbst gar keine richtige Definition haben.
Mhm.
Also wir haben ja die Taxonomieverordnung, die eigentlich eine Taxonomie, also eine Basis für nachhaltiges Wirtschaften vorgibt. Das ist aber hier nicht 1:1 übertragbar. Also die SFDR überlässt es quasi dem Produkthersteller zu sagen, was verstehst du eigentlich unter einem ökologischen Merkmal? Also wir haben hier I und S aus dem ESG-Spektrum abgebildet. Und bei I, also bei den Umweltaspekten, so, da sind wir ganz, ganz breit aufgestellt. Also wir können zum Beispiel ein Produkt haben, wo wir eine Ausschlussliste haben, was weiß ich, keine fossilen Brennstoffe, keine Unternehmen, die Menschenrechtsverletzungen begehen oder auf Kinderarbeit basieren. Solche Sachen, da wird sich fast jeder irgendwie einigen und sagen, okay, kann ich machen.
Mhm.
Aber wir sehen in Artikel 8 auch schon viele Produkte, die sich wirklich bemühen, den Umweltaspekt voranzutreiben, die sich zum Beispiel im Immobilienbereich bemühen, beim Bauen der Immobilie schon bestimmte Umweltstandards einzuhalten. Das kann so weit gehen, dass man sagt, wir benutzen nur bestimmte Keramiken bei den Waschbecken, die wir einbauen. Bei der Toilettenspülung dürfen nur so und so viel Liter Wasser durchfließen. Also da gibt es, das orientiert sich dann schon wieder doch sehr an der Taxonomieverordnung, weil wir da ja in der delegierten Verordnung technische Standards haben, die genau vorgeben, wann was ökologisch ist im Sinne der Taxonomie. Also wir sehen, dass sich da orientiert wird, ohne dass man jetzt sagt, ich muss das eins zu eins umsetzen. Aber als Orientierung hilft es quasi schon.
Ja.
So, also immer, wenn ich noch nicht in Artikel 9 bin, und da ist die Hürde ja relativ hoch, dann bin ich quasi noch in Artikel 8.
Mhm.
Genau, und da, genau, also auch diese Impact-Fonds. Also ich will mit dem Fonds irgendwas erreichen, soziale Standards besser machen. Ich baue Altenheime, um der Care-Krise irgendwie zu begegnen. Solche Sachen, das würde alles darunter fallen. Also Sie sehen, das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Da hat man sehr viel Freiraum als Produkthersteller.
Ja, und eben angefangen bei sowas Banalem wie Ausschlusskriterien, ne? Zu sagen, ich, keine Ahnung, fossile Brennstoffe investiere ich nicht oder Wasserkraftwerke nicht oder Tabak oder Alkohol, um soziale Aspekte dann auch zu haben. Dann bin ich schon in Artikel 8, also was Werben heißt, kommen wir gleich noch drauf, aber Ausschlusskriterien, die sich auf die Buchstaben E oder S beziehen, sind schon ökologische und soziale Merkmale. Ich könnte auch hingehen, habe ich auch schon gesehen, zu sagen, so eine Art Best-in-Class-Ansatz, aber nicht bezogen auf Finanzkennzahlen, sondern bezogen auf ESG-Kennzahlen, zu sagen, ich lasse aus jeder Branche, aus dem Index oder aus der Auswahl, die ich da habe, immer die 10 schlechtesten weg oder die 30 schlechtesten weg. Also die schlechtesten im Sinne von, die den größten CO2-Ausstoß haben oder ähnliches. Und damit ist ja noch nicht gesagt, dass die, die dann übrig bleiben, wirklich nachhaltig sind. Ich lasse nur einfach die schlechtesten weg.
Genau, ich kann die schlechtesten weglassen oder ich sage, ich nehme halt die 10 besten.
Ja.
Genau, und dann, je nachdem, also es gibt ja eine ganze Menge Indizes im Markt, die sowas schon machen, die dann eben für bestimmte Branchen, eben aber auch geknüpft zum Teil an die Umsätze. Also, dass man dann sagt, was weiß ich, die größten Aktienunternehmen, die dann grün sind.
Mhm.
Das lässt natürlich dann viele raus, die kleiner sind, weil sie einfach kleinere Umsätze haben.
Ja.
Ja, also da, genau. Aber da gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Ich glaube, das Wichtige hier ist, dass man, und darum geht es ja bei der SFDR, und das erklärt vielleicht auch, warum die SFDR so ein bisschen vage Vorgaben macht. Das Wichtige ist hier, dass der Investor weiß, was er kauft, in was er investiert. Und deswegen habe ich auch diese relativ detaillierten Transparenzpflichten auch schon vorvertraglich, dass der Investor quasi hier nicht die Katze im Sack kauft, sondern weiß, okay, das ist ein Produkt, da gibt's halt 5 Ausschlusskriterien, aber nicht mehr.
Mhm.
Oder das ist ein Produkt, das bemüht sich, 60% grüne Immobilien als Asset zu haben.
Ja.
Und deswegen ist es auch okay, also aus Sicht des Transparenzregimes ist das okay, weil ich nur den Investor in die Lage versetzen will, informiert zu investieren.
Mhm. Absolut. Und wenn dann das Produkt ein ESG im Titel hat oder ein ESG in der Investitionsbeschreibung, also in der Beschreibung der Anlagestrategie, dann darf ich halt nicht denken, ach ja, cool, das ist irgendwie nachhaltig, sondern dann muss ich mich eigentlich hinsetzen und eben diese Offenlegung nutzen und mir das durchlesen und sagen, ja wieso, der hat doch nur ESG im Titel stehen, weil der irgendwie 10 Ausschlusskriterien hat. Oder, ja cool, der versucht wirklich zu 50% nachhaltig zu investieren. Ne? Das, da muss ich dann halt selber gucken. Das leistet die SFDR nicht. Die SFDR macht nur die Offenlegungspflicht.
Genau, die macht die Offenlegungspflicht. Und in der idealen Welt ermöglicht sie dem Investor, dass er sich vielleicht 3 Produkte anguckt, die nebeneinander legt und dann anhand dieser Dokumente, die man dann bekommt, die ja standardisiert sind, gucken kann, welches Produkt welche Voraussetzungen erfüllen und wie Nachhaltigkeit pro Produkt aussieht. Und dadurch, dass wir diese Standard-Templates da benutzen müssen, was auch eine eigene Schwierigkeit der SFDR ist, ist dann der Investor eben in der Lage zu vergleichen, das Produkt mit den 5 Ausschlusskriterien im Vergleich zu einem Best-in-Class-Produkt. Und sieht dann eben in der idealen Welt auf einen Blick, was wo drin ist.
Ja, Und jetzt noch, ich falle ja dann unter Artikel 8, wenn ich mit diesen ökologischen und sozialen Merkmalen werbe. Und ich kann mich noch erinnern aus der Anfangszeit, dass ich auch Diskussionen geführt habe, gerade im Bereich der individuellen Vermögensverwaltung. Wieso, ich werbe doch gar nicht damit. Ich habe das doch nur an der Anlagestrategie für diesen einen Kunden drinstehen. Das ist doch keine Werbung. Also, weil Werbung verbunden worden ist mit, ich klebe das irgendwo an eine Litfaßsäule oder ich habe irgendeinen Banner im Internet oder irgendwie sowas. Wie breit ist denn Werben hier zu verstehen?
Ja, das ist eigentlich sehr breit. Also, sobald ich dem Investor sage, da sind nachhaltige Anteile drin in dem Produkt, in dem Portfolio, in dem Fonds, werbe ich schon. Also, das ist ganz, ganz breit zu verstehen. Wir haben am Anfang auch darüber diskutiert, kann man sagen, weil im Englischen ist es promote, ob es dann eher so ein Fördern ist von diesen Merkmalen. Also eigentlich jede Aussage, die ich nach außen tätige und sage, da ist irgendein nachhaltiger Anteil drin.
Ja, und zwar völlig egal, ob damit irgendwie eine Werbekampagne oder so verbunden genau. ist. Also auch für den einzelnen individuellen Kunden im Wealth Management, wenn ich mit dem eine Anlagestrategie vereinbare, dass ich immer nur in die 10 umweltfreundlichsten Unternehmen einer Branche investiere, dann falle ich damit unter Artikel 8.
Ja.
Ich habe noch eine Sache zu Artikel 8, die ich immer noch nicht kapiere. Ich verstehe, es ist eine Transparenzvorschrift. Und dann gibt es da aber noch diesen einen Satz in Artikel 8, der lautet, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Es klingt natürlich irgendwie erstmal gut, ja. Also bitte nur in Unternehmen investieren, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden, würde ich einen Haken dran machen. Aber was mache ich denn jetzt? Also jetzt angenommen, ich habe jetzt eine Anlagestrategie, wo ich immer nur in die 10 umweltfreundlichsten Unternehmen einer Branche investiere, dann falle ich eigentlich unter Artikel 8. Jetzt mache ich das mit der Verfahrensweise einer guten Unternehmensführung aber nicht, falle ich dann jetzt nicht mehr unter Artikel 8? Also ich kapiere sozusagen die Rechtsfolge von diesem Satz nicht.
Ja, das ist so ein typischer Gesetzgebersatz, der irgendwie nochmal so mitgeben wollte, dass wir bitte alle auch gute Unternehmensführung machen in unseren Unternehmen. So, das ist jetzt was ganz, ganz Weiches. Also in einer späteren Welt ist in der Taxonomie ja irgendwann auch mal diese Governance-Regulierung enthalten. Die gibt uns dann vielleicht auch mal genauer und verbindlicher vor, was damit gemeint ist. Aber im Moment ist gute Unternehmensführung, ja, das ist so ein Schlagwort, das mache ich freiwillig. Es gibt da verschiedene Kodizes, jeder ist irgendwie dabei. Es gibt mittlerweile schon Compliance-Richtlinien, die vielleicht das ein bisschen greifbarer machen, zum Beispiel so die Whistleblower-Regelung, die es gibt. Oder ich habe Compliance-Richtlinien, die besagen intern, ich stelle mich gegen Bestechung und Korruption. Also, aber das hat ja fast jeder. Also wenn ich jetzt nicht aktiv weiß, dass, weil jetzt jemand in der Presse ist und oder im Jahresbericht irgendwie steht, machen wir gar nicht. Ja, da würde ich sagen, ist das jetzt kein großes Ausschlusskriterium. Wo würde man da Informationen zu bekommen? Idealerweise geben diese Unternehmen diese Informationen selbst. Ich würde tippen, im Jahresbericht steht da sicherlich was zu. Also es sind diese Vergütungsregelungen, die sagen, wir dürfen keine falschen Anreize setzen, solche Sachen.
Ja.
Aber das ist nichts wirklich Greifbares, weil es auch wieder nicht definiert ist und wir auch noch nichts Harmonisiertes in Europa haben, wo wir sagen können, das ist jetzt aber eine gute Unternehmensführung.
Also rausfinden kann ich das irgendwie, da stimme ich Ihnen zu. Also muss ich halt definieren, was ich damit meine und dann kann ich das irgendwie in den Jahresberichten und so rausfischen. Ich fand es nur so unlogisch, ist da nicht die SFDR inkonsistent in sich selbst, weil da ist es dann doch plötzlich eine Produktvorgabe und nicht eine Transparenzvorgabe, oder?
Ja, das ist richtig. Es ist eigentlich eine Produktvorgabe, die aber eben so windelweich ist, dass sie dann irgendwie auch wieder keine ist.
Okay. Ja,
das war, glaube ich, gut gedacht, aber rechtstechnisch nicht gut umgesetzt.
Also gut, müssen wir uns darum nicht allzu viele Sorgen machen, um den Punkt zumindest noch nicht. Okay, dann haben wir jetzt ein Bild, wie breit diese ökologischen und sozialen Merkmale nach Artikel 8 sein können. Und das können ja auch in Artikel 8 können es nachhaltige Investitionen sein. Und in Artikel 9 Müssen es nachhaltige Investitionen sein? Denn Artikel 9 ist so definiert, dass die Produkte drunter fallen, die nachhaltige Investitionen anstreben. Jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, was sind denn nachhaltige Investitionen? Über die Merkmale haben wir eben gesprochen, aber was ist eine nachhaltige Investition? Und das definiert die SFDR, wenn auch wieder sehr weich, aber sie definiert, es ist gesagt, eine nachhaltige Investition ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt. Also hier geht es nicht mehr nur um Merkmale, da reichen keine Ausschlusskriterien oder so mehr, sondern hier geht es wirklich um die Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels oder um einen Beitrag zur Erreichung des Ziels. Und es gibt zwei Randbedingungen. Ich darf kein Ziel erheblich beeinträchtigen, kein anderes Ziel. Und hier haben wir auch wieder die gute Unternehmensführung. Auf diese beiden Randbedingungen kommen wir gleich noch. Aber erstmal, was sind denn Beispiele für solche Ziele? Sie haben vorhin schon mal ein paar genannt. Ich würde das hier gern nochmal aufgreifen. Was für Umweltziele oder soziale Ziele sehen Sie und was ist da denkbar?
Ja, also als Umweltziel ganz klar der Klimaschutz oder Anpassung an den Klimawandel. Also da können wir auch uns ein bisschen orientieren an der Taxonomie, ohne die jetzt eins zu eins hier umzusetzen. Mhm. Aber was weiß ich, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ist auch ein Umweltziel, mhm, was wir hier, also es steht ja dann auch in dieser Definition da in der Nummer 17, steht ja auch schon ein bisschen was, aber es ist halt auch hier wieder sehr breit. Es bietet viel Raum, also ja, hier Auswirkungen für biologische Diversität zum Beispiel ist auch sowas. Das kann man auch fördern. Man tut gut daran, wenn man diese Schlagworte, die Begriffe der Umweltziele benutzt aus der Taxonomie und dann, die sind ja quasi in dieser Definition auch schon umschrieben enthalten. Mhm.
Und soziale Ziele, das hatten Sie auch schon, vorhin hatten Sie ein Beispiel, ich glaube, Sie hatten gesagt, wenn man zum Beispiel Altersheime baut.
Genau. Es kann auch sein, was weiß ich, es kann um Kinderbetreuung gehen, es kann um Bildung gehen, ja, es kann um Arbeitsstandards gehen. Also da, auch da sind wir ganz, ganz breit. Es kann um mehr Geschlechtergerechtigkeit gehen. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen schwierig für ein Fondsprodukt, aber man kann sagen, was weiß ich, Unternehmen, die sich besonders bemühen, dass man auch relativ breit, da fällt vielleicht auch oder sicher, glaube ich, diese ganze Lieferketten, Sorgfaltspflichten, Gesetzgebung rein, dass ich sage, Unternehmen, die ihre Lieferketten so gut im Griff haben, mhm, dass sie da keine Schäden hervorrufen oder eben auch, da geht es ja auch viel um soziale Aspekte, aber auch um Umweltaspekte. Da haben wir auch noch nicht wirklich eine Taxonomie für, die kriegen wir ja vielleicht noch, aber das ist auch ein ganz, ganz breiter Begriff.
Ja. Ich merke schon an unserem Gespräch, obwohl ich wirklich schon bei diesem komplexen Thema wirklich Stunden für die Vorbereitung gebraucht habe, ich merke schon, ich hätte doch noch mal darüber nachdenken müssen, die Taxonomie vor der SFDR zu besprechen. Aber jetzt ist es so, zur Taxonomie kommen wir noch und ich bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer um Geduld, dass wir immer wieder über die Taxonomie sprechen und sie noch nicht erklärt haben. Sie kommt noch. Also, die SFDR sagt, ich bin dann nachhaltig, wenn ich zu einem Umweltziel oder einem sozialen Ziel beitrage. Jetzt haben wir gerade gesagt, was kann das zum Beispiel sein? Und wir haben ja vorher über die Merkmale gesprochen. Ich würde jetzt fragen, was ist der große Unterschied? Und ich will, glaube ich, darauf hinaus, dass man versteht, also zwischen diesen ökologischen und sozialen Merkmalen und dem wirklichen Beitrag zu einem Ziel, zu einem Umweltziel, dass das nochmal wirklich was deutlich anderes sein kann, oder?
Genau, also bei der nachhaltigen Investition habe ich ein viel messbareres Ziel, als wenn ich nur so ein ökologisches Merkmal bewerbe. Das ist messbar. Ich muss mich selbst auch, wenn ich so ein Produkt auflege, daran messen. Also wenn ich hier zum Beispiel ein Fondsprodukt habe und sage, damit will ich nachhaltig investieren, dann ist da ganz messbar, je nachdem, was ich halt vorher sage. Also ich habe meinetwegen einen Fonds, da sind erneuerbare Energien drin. Also ich habe da verschiedene Portfoliogesellschaften drin, die irgendwas mit erneuerbaren Energien machen. Es mhm, müssen jetzt nicht alle Solarfelder sein oder Windparks, aber sowas in der Art. Und damit reduziere ich CO2, weil ich zum Beispiel bei der Stromerzeugung diese diese erneuerbaren Energien einspeise, dann brauchen wir weniger Strom aus Kohle. Und dadurch habe ich was getan, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Irgendwie so. Aber es muss messbar sein. Ja. Also ich kann jetzt nicht, wenn in Artikel 8 kann ich sagen, ja, ich mache jetzt auf meine Immobilien Solarzellen drauf, dann schaue ich, dass das alles ein bisschen nachhaltiger ist. Ich nutze den Strom aus der erneuerbaren Energien in diesem kleinen Rahmen. Dann habe ich schon auch was getan als ökologisches Merkmal. Aber bei der nachhaltigen Investition geht es tatsächlich darum, dass ich irgendwas beitrage, was ein Umweltziel tatsächlich, also was das zur Zielerreichung beiträgt.
Ja. Beim Umweltziel oder beim sozialen Ziel. Also wenn ich jetzt sage, ich investiere in Bildung oder darin, die Nachteile im Bildungssystem für sozial niedriger Gestellte zu verringern oder was auch immer, dann muss ich mir schon ein Kriterium ausdenken, anhand dessen ich das auch messen kann. Ne?
Genau.
Ja. Ich kann mich noch erinnern am Anfang an endlose Diskussionen in die Richtung, wieso ich mache doch einen ESG-Best-in-Class-Ansatz, wenn ich immer nur in die 10 besten Unternehmen einer Branche investiere, ist das doch nachhaltig? Nee, ist es nicht. Also ist es vielleicht, ja, vielleicht sind die Unternehmen dann tatsächlich nachhaltig, vielleicht sind es aber auch nur die 10, die am wenigsten schlecht sind. Und vor allem, ich habe dieses Ziel nicht und dieses messbare Kriterium nicht.
Genau.
Und wenn ich jetzt in Artikel 9 bin, Artikel 9 sagt ja nur, ich falle unter Artikel 9 und muss die Offenlegungspflichten von Artikel 9 erfüllen, wenn ich nachhaltige Investitionen anstrebe. Da gibt's jetzt aber lustigerweise eine Aussage dazu, wie viel nachhaltige Investitionen das dann sein sollte in Artikel 9, oder?
Ja, also in Artikel 9 haben wir jetzt keine Quoten.
Mhm.
Das wäre irgendwie schön, wenn man sagt, alles über, weiß ich nicht, 60% nachhaltiger Investition ist dann Artikel 9. So, und da merken wir eben wieder, dass wir keine Produktregulierung haben, weil eine Produktregulierung würde hier wahrscheinlich einen Schwellenwert festlegen. Ja, jetzt haben wir so durch die Hintertür, haben wir jetzt so Aussagen, ja, wenn ich im Fondsbereich, da haben wir schon so ein bisschen was, so Überlegungen, wenn ich im Fondsbereich sage, der Fonds ist nachhaltig oder es ist ein grüner Fonds oder ESG-Fonds, dann müssen da mindestens 80% nachhaltige Investitionen drin sein, die wirklich messbar nachhaltig sind im Sinne des Artikel 9. Aber das steht jetzt nicht in Artikel 9. Das ist jetzt was jetzt quasi kam. Da hat die BaFin sich schon mal was überlegt. Ja, dann hat jetzt sich die ESMA was überlegt. Jetzt sagt die Kommission, ja, es wäre irgendwie gut, wir hätten da so ein bisschen mehr Produktkategorien drin, aber wir sind da noch nicht.
Ja. Ja, ich fand das genau das, was Sie sagen. Ich fand das auch sehr verwirrend, weil in Artikel 9 ja wirklich nur steht, ich strebe nachhaltige Investitionen an. Da steht ja nicht, ich strebe zu 100% nachhaltige Investitionen an. Und ich glaube, es haben sich aber die europäischen Aufsichtsbehörden auch so geäußert, dass eigentlich, um unter Artikel 9 zu fallen, ich eigentlich schon außer Liquidität und Absicherung, aber der Rest eigentlich schon möglichst vollständig nachhaltig angestrebt werden sollte, ohne dass das aber in der SFDR selbst steht.
Genau. Ja. Und dann ist es halt ganz schwierig, wenn ich jetzt nicht den Fonds komplett neu aufsetze und von Anfang an so strukturiere, dass ich da nur Nachhaltiges drin habe, nachhaltige Investitionen, dann ist einfach die Schwelle, einen Artikel 9 Fonds zu machen, bleiben wir mal in der Fondsbranche, eben relativ hoch. Und ich habe ganz oft so Diskussionen gehabt, da werden dann Immobilien gekauft oder Grundstücke gekauft, die eben jetzt noch nicht nachhaltig sind, die dann aber entwickelt werden sollen und dann eben in 5 oder 7 Jahren eben diese ganzen Energiestandards, die wir uns wünschen, dass es dann erfüllt ist. Was mache ich dann jetzt? Reicht das schon fürs Anstreben, wenn ich jetzt was kaufe, was jetzt, um in diesen Farben zu bleiben, vielleicht braun ist und ich entwickle das dann aber zu einem richtig schönen Grün, bin ich dann schon in Artikel 9 oder komme ich da erst rein, wenn ich schon im grünen Bereich bin? Muss ich dann anfangen als Artikel 8 und werde dann in der Laufzeit des Fonds Artikel 9? Da gibt's so viel Unklarheit, weil wir eben trotzdem da sind, zu sagen, wenn da draufsteht, es ist ein Artikel 9 Produkt und ich leg dann offen, erfülle die Transparenzpflichten nach Artikel 9, dann ist das ja irgendwie attraktiver für den Anleger als Artikel 8. Das ist ja so in den Köpfen immer noch drin.
Ja,
und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir bald Produktkategorien bekommen, die dann aber auch passen zu den Offenlegungspflichten und nicht wieder ein ganz neues Regime, was dann irgendwie zu SFDR auch nicht passt.
Ja, das ist völlig richtig. Diese Artikel 8 und Artikel 9, die eigentlich nur Transparenzpflichten sind, sind nicht nur zu Produktkategorien geworden, sondern auch zu Marketingkategorien. Ne?
Genau.
Artikel 9 ist ja viel besser als Artikel 8 und deswegen will man da gerne rein und ja. Jetzt gucken wir noch mal zumindest kurz noch und erstmal nur in der SFDR auf die Taxonomie gucken wir gleich noch. Wie mache ich das denn jetzt mit der Nachhaltigkeit? Also was ich so verwirrend finde ist, ja, da steht, ich trage bei zu einem Umweltziel oder zu einem sozialen Ziel mit der Investition, dann ist sie nachhaltig. Aber da steht nichts zu Kriterien, oder? Die muss ich mir, wenn ich in der SFDR bin, also diese Messbarkeit, die Sie gesagt haben, die muss ich mir, wenn ich in der SFDR bin, tatsächlich selbst ausdenken, oder?
Genau. Und da ist die SFDR aber in sich konsequent, weil sie ja nur ein Transparenzregime ist, sagt sie halt, okay, dann schau mal, wenn du eine nachhaltige Investition anstrebst, wie machst du das? Wie machst du das messbar? Welche Kriterien legst du zugrunde? Und diese Kriterien, die schreibe ich dann rein in meine Produktbeschreibung.
Ja, und ich könnte auch Dinge, also ich will jetzt kein Beispiel nennen, weil mir so schnell nichts einfällt, was nicht dann einfach nur albern und klingt, aber ich kann mir auch da irgendwas ausdenken, wo man mit einem kritischen Blick drauf sagen würde, echt jetzt, was soll daran nachhaltig sein? Aber solange ich das wirklich transparent offenlege, verstoße ich nicht gegen irgendwas.
Genau, solange das unter diese sehr weite Definition der nachhaltigen Investitionen fällt,
ja,
ist das rechtlich fein.
Ja, okay. Und wenn ich jetzt im Bereich liquider Wertpapiere bin, also Aktien, Anleihen, dann wie ist da Ihr Einblick? Dann kann ich die Daten, also was heißt die Daten? Ich muss ja erst mein Ziel festlegen, aber zumindest kann ich Daten zur Nachhaltigkeit von Unternehmen einkaufen, oder?
Genau, also weil wo soll ich es auch herbekommen? Ich kaufe mir die ein, weil ich kann ja jetzt nicht als Fondsmanager oder Portfolioverwalter jetzt jeweils selbst schauen, was es da für Daten gibt. Also später, wenn alle die CSDR erfüllen, dann haben wir, glaube ich, eine viel größere Datenmenge und auch eine vergleichbarere Datenmenge, die wir nutzen können. Aber da sind wir noch nicht. In der Tat, ich kaufe mir die Daten dann ein. So, dann bekomme ich auch ganz oft die Frage, ja, ich habe da jetzt so zwei Anbieter, also fast alle haben ja mehrere Anbieter. Ja, der sagt jetzt zu dem einen Unternehmen, der Anbieter A, das ist Wert X und der andere bewertet das ganz anders. Was nehme ich denn da jetzt?
Ja.
Wie gehe ich denn damit um? So, dann sind die Methodologien auch nicht immer einheitlich. So, das ist alles, aber wir sind auf dem Weg. Ich will mal sagen, man muss ja irgendwo anfangen. Und dass es jetzt am Anfang da Schwierigkeiten gibt, das gehört, glaube ich, einfach dazu. Ja. Der Markt rüttelt sich schon zurecht.
Ja, und wie Sie auch gesagt haben, mit der CSRD müssen dann die Unternehmen auch mehr berichten, das auch öffentlich machen. Dann kann man das wieder besser auswerten, also zumindest die Unternehmen, die unter die CSRD fallen. Und dann gibt es auch wieder mehr Daten, zumindest für einen Ausschnitt des Marktes. Und dann wird es an der Stelle einfacher. Und das sind jetzt halt wirklich die Anfangsschmerzen. Aber Sie hatten ja auch gesagt, Sie sehen das viel bei Immobilien. Und bei Immobilien habe ich ja jetzt nicht die liquide Aktie von dem Unternehmen, das berichtet und wo ich das einkaufen kann. Wie machen das denn Immobilienfonds?
Genau, aber da gibt es ja dann, also die orientieren sich sehr stark an diesen technischen Standards.
Aus der Taxonomie,
Aus der Taxonomie. Okay. Und dann haben wir da immer Ingenieure und Gutachten, die dann tatsächlich was dazu sagen.
Ja, okay.
Ja, genau. Das sind dann gar keine rechtlichen Themen mehr.
Ja, verstanden.
Aber die Daten gibt es dann, weil der Markt die Daten braucht, gibt es da auch genug Anbieter, die...
Die das machen, ja, okay. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, gab es auch mal eine Diskussion, wenn ich jetzt eine Aktie nehme, eine Siemens-Aktie oder eine VW-Aktie oder was auch immer, muss dann eigentlich das gesamte Unternehmen nachhaltig sein oder darf ich einfach nur sagen, naja, bei Siemens sind so und so viel Prozent der Geschäftstätigkeit nachhaltig und nehme ich dann nur diesen Anteil oder sage ich dann, wenn es mehr als 20% sind, ist es das ganze Unternehmen, das nachhaltig ist. Auch das ist noch nicht so richtig geklärt, aber ich glaube, noch lässt der Gesetzgeber da alles Mögliche zu, solange ich es wieder transparent mache. Ne?
Genau. Also es wird ja nicht viele Unternehmen geben, vielleicht von den kleineren schon eher, aber jetzt bei den großen Aktienunternehmen, die sind ja nicht 100% nachhaltig.
Ja.
Also in der idealen Welt sind wir da irgendwann, ja, dann ist das so. Aber wir haben ja auch, und ich glaube, da gibt zum Beispiel die Transparenzverordnung schon auch so ein bisschen die Richtung vor, was es bedeutet, die Finanzströme zu lenken. Also wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin, ich bin jetzt nicht gelistet, ich bin so ein mittelständisches Unternehmen und möchte eine Anleihe begeben und möchte, dass meine Hausbank die Anleihe irgendwie an Investoren gibt, dann braucht ja meine Hausbank, und was weiß ich, das ist dann in irgendeinem Portfolio drin, so eine Anleihe, da braucht ja meine Hausbank von mir als mittelständischem Unternehmen, wo ich jetzt nicht unter die CSRD falle, trotzdem Nachhaltigkeitsdaten.
Ja.
So, also auch jetzt schon, wenn ich mich als Unternehmen am Kapitalmarkt irgendwie bedienen will, mit einem Finanzinstrument, muss ich mir jetzt schon Gedanken darum machen, wo ich meine Unternehmensdaten herbekomme, die Aussagen treffen zum nachhaltigen Wirtschaften.
Okay, nachhaltige Investitionen, SFDR, ich trage zu einem Ziel bei. Und jetzt hatten wir ja noch zwei Randbedingungen, die machen wir jetzt auch noch ganz kurz, bevor wir zur Taxonomie gehen und dann endlich zu den Offenlegungspflichten. Die erste Randbedingung war, dass ich kein anderes Ziel erheblich beeinträchtige. Das wird auch sehr oft bezeichnet als DNSH-Test, was einfach für die englische Formulierung Do Not Significant Harm steht. Was steckt denn da dahinter? Also was soll das? Was ist damit gemeint? Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie muss ich das machen, ganz grob?
Ja, also da haben wir auch noch nicht so richtig messbare Schwellenwerte, Grenzwerte, die wir da zugrunde legen können. Wir kennen das schon auch aus der Taxonomie, wo das auch ist, dass man eben die anderen Umweltziele nicht signifikant beeinträchtigen darf. Aber was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Klimaschutz anschaue. Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als erheblich beeinträchtigend für den Klimaschutz, wenn sie zum Beispiel zu erheblichen Treibhausgasemissionen führt. So, das leuchtet einem ja unmittelbar ein. Aber was heißt denn das jetzt, erhebliche Treibhausgasemissionen? Wann bin ich denn im erheblichen Bereich? Das ist auch wieder so ein unbestimmter Rechtsbegriff, wo, wenn man nicht so sehr drüber nachdenkt, man sagen wird, ja, ist irgendwie klar, ne? Wenn ich jetzt eins fördere, dann darf ich die anderen nicht wesentlich beeinträchtigen. Aber wie ich das konkret messe und wie ich ja jetzt konkret damit umgehe, das ist auch unklar. Also wenn ich jetzt Unternehmensdaten habe, dann habe ich ja später in der idealen Welt, der CSRD, da auch Aussagen zu. Aber das habe ich halt jetzt im Moment noch nicht für alles. Und da muss ich halt schauen, kann das Unternehmen was dazu sagen? Gibt's da Aussagen für? Gibt's irgendwelche Prinzipien, die einhalten? Prozesse?
Ja. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, es ist eine Transparenzverordnung und keine Produktverordnung. Ich darf mir das selbst ausdenken, wie ich den DNSH-Test mache. Also komplett selbst darf ich ihn mir nicht ausdenken. Da gibt es schon Vorgaben in der SFDR bzw. in der delegierten Verordnung dazu, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen ich mir da alle angucken muss. Aber die Schwellenwerte, die darf ich mir selber festlegen. Und ich muss es dann halt erklären, wie ich es mache, damit es eben wieder transparent für den Investor ist, ne?
Genau.
Und ist es in der SFDR, ist es doch aber tatsächlich auch übergreifend über ökologisch und sozial gemeint, oder?
Also ja, genau.
Ich darf nicht erreiche zwar ein ökologisches Ziel mit irgendwas, aber ich verletze dabei ein soziales, was auch immer das jetzt sein könnte, dann besteht es auch diesen DNSH-Test nicht.
Genau, also das geht ganz, ganz weit. Und Sie haben das ja am Anfang auch gesagt, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man dazu liest und schaut, was die Kommission hat da auch, es gibt da verschiedene technische Leitlinien, wenn man da mal schaut, auch für andere Bereiche jetzt, nicht nur in Bezug auf die SFDR, wo man mit diesen Prinzipien auch umgeht. Also je mehr man liest, desto mehr Fragen kommen eigentlich auf. So dass man sich wünscht, dass zumindest für den Finanzmarkt und für diese Finanzprodukte, um die es hier geht, dass man ein bisschen klarere Vorgaben hat.
Ja.
Weil das hilft ja nicht nur dem Investor, das hilft ja vor allem auch dem Markt bei der Produktentwicklung.
Ja, ich verstehe schon, was der Gedanke war. Wir wollen die Produkte nicht vorschreiben, wir wollen nur die Transparenz vorschreiben. Also den Gedanken an sich verstehe ich schon, er hat nur nicht funktioniert, weil man sitzt davor und denkt sich, Ja, aber was kann denn jetzt das soziale Ziel sein? Wie soll ich das denn jetzt messen? Ich habe die Daten nicht, wie soll das alles gehen? Ja, am Ende, der Gedanke war schon nachvollziehbar, aber man sieht, glaube ich, wirklich, dass es nicht funktioniert. Ja.
Ja.
Und jetzt haben wir darüber gesprochen, ich kann die Daten teilweise einkaufen, natürlich auch für dann den DNSH-Test zum Teil, wenn dann die Unternehmen genug berichten. Aber Sie haben ja eben auch schon gesagt, ja, und wenn ich das nicht kann, dann muss ich zu dem Unternehmen hingehen. Also wenn ich im Immobilienbereich bin oder Private Equity, Startups, was auch immer, weil gerade da, also ist zumindest mein naives Bild, gerade da habe ich, glaube ich, das Potenzial bei Startups, dass ich sage, ich investiere in Unternehmen, die Beiträge leisten zur Versorgung mit Trinkwasser auf der ganzen Welt, wenn das Klima immer wärmer wird, weil die irgendwelche tollen neuen Technologien oder sonst was entwickeln. Aber das sind dann Private Equity Investitionen und da muss ich dann hingehen zu den Unternehmen und diese ganzen Informationen abfragen.
Genau, und um jetzt mal bei den Beispielen zu bleiben, die Sie genannt haben, die werden solche Daten dann haben. Die haben sich ja da Gedanken gemacht.
Ja.
Schwieriger ist das dann halt bei Unternehmen, die einfach irgendwie investieren und was weiß ich, ein Krankenhausportfolio kaufen, ist ja im Private Equity Bereich durchaus auch jetzt nicht unbekannt. Ja, die dann sagen, okay, wir tun was, das kann man ja beschreiben und in eine Richtung lenken, dass es auch passt zu den sozialen Zielen.
Mhm.
Ja, aber die haben sich dann vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht, weil das gar nicht deren Fokus ist.
Ja.
Und dann braucht man Daten und dann hat man die nicht und dann ist das wieder schwierig, weil die natürlich dann schon fragen, was genau willst du denn jetzt von mir? Was genau muss ich dir denn jetzt bringen? Wie soll ich das denn messen?
Ja, absolut schwierig. Und jetzt haben wir noch in der SFDR als zweite Randbedingung die gute Unternehmensführung. Da haben wir schon kurz drüber gesprochen, dass das ein guter Gedanke ist und ziemlich schwammig. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Also es ist mein Fazit aus der SFDR war und ist, es ist von der Idee her gut gemeint. Ich schreibe den Unternehmen nicht vor, was eine nachhaltige Investition nach der SFDR ist, zumindest nicht im Detail. Ich sage nur, es muss zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen, also zu dessen Erreichung beitragen, messbar beitragen. Und es darf keine anderen Ziele beeinträchtigen erheblich. Und dann ist es nachhaltig nach der SFDR. Und dann musst du halt offenlegen, wie du es machst. Aber es bleibt unglaublich schwer greifbar. Und was ja jetzt im Umweltbereich oft gemacht wird, und jetzt kommen wir endlich zur Taxonomie, im Umweltbereich wird dann häufig die Taxonomie genutzt, die es bisher nur für die Umweltziele gibt. Würden Sie für diejenigen, die sich noch nicht so gut auskennen in dem Gebiet, einmal erklären, was ist die Taxonomie, was ist Sinn und Zweck, was steht da drin in ein paar Sätzen?
Genau, also die Taxonomie ist eigentlich eine ganz schöne Verordnung, die aber ein politischer Kompromiss ist, was man, glaube ich, schon immer im Hinterkopf behalten muss, weil es schon Stellen gibt, wo man sich fragt, wirklich? Aber es ist ein politischer Kompromiss, aber durchaus was, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Also die Taxonomie sagt uns, wann eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch nachhaltig ist. So, die befasst sich bis jetzt vor allem mit dem I in ESG. Aber die Idee ist, dass es zu S und G dann auch noch Vorgaben gibt. So. Und die sagt zum Beispiel, also die ist wirklich schön gegliedert. Die sagt vorne in Artikel 3, eine Wirtschaftstätigkeit ist dann ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem der 6 Umweltziele leistet. Die 6 Umweltziele sind dann in Artikel 9 und in den folgenden Artikeln auch sehr schön aufgeführt. Dann kommen wir wieder zu dem, es darf, dann wenn ich einen Beitrag zu einem Umweltziel leiste, darf ich die anderen 5 Umweltziele nicht beeinträchtigen. Mhm. Ich muss so gewisse soziale Mindeststandards einhalten. So, und dann muss ich je nachdem so technische Bewertungskriterien für die Aktivität erfüllen. Die sozialen Mindeststandards, die sind auch definiert in Artikel 18. Also das ist wirklich, wenn man das so, also das ist juristisch ganz schön gemacht. Das ist vielleicht auf den ersten Blick, denkt man, oh, das erschlägt mich, weil es schon relativ viel Text ist. Aber es ist wirklich gut gegliedert. Und in Artikel 18 steht dann drin, ja, so soziale Mindeststandards. Ja, dann muss ich dann die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen beachten, Leitprinzipien der UN für Wirtschaft und Menschenrechte und so. Also das ist wirklich ein Mindeststandard. Da werden auch fast alle sagen, ja, da geht man mit. So, und dann gibt es Und ich glaube, das ist systematisch auch ganz wichtig. Dann gibt es zu jedem Umweltziel so Konkretisierungen in einer eigenen Delegiertenverordnung. Und diese Delegiertenverordnungen, die sind dann relativ viel Text. Und da stehen dann so ganz konkrete technische Bewertungskriterien drin, wie zum Beispiel das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit der Keramik. Welche Keramik kann ich nehmen? Wie ist das mit dem Beton? Worauf muss ich achten, damit mein Beton nicht so viel CO2-Emissionen hervorruft? Wie viel Wasser darf durch die Toilettenspülung gehen, damit ich noch in einem nachhaltigen Handeln bin? Diese ganz, ganz, ganz konkreten technischen Standards gibt es zu jedem Umweltziel. Mhm. Und so habe ich eine ganz gute Idee, was jetzt wirtschaftliches Handeln ist. Und die Idee der Taxonomie ist, ich mache einmal so einen Maßstab, so eine Basis für wirtschaftliches Handeln in ganz Europa, damit das eben gleich ist in den einzelnen Mitgliedstaaten und auch wir ein vergleichbares Niveau haben.
Mhm. Und ich kann jetzt, wenn ich nachhaltig investieren möchte und sage, also diese weiche Definition in der SFDR, das ist mir alles zu wenig greifbar, das mache ich nicht. Ich will zwar nachhaltig investieren, aber ich will mir die Kriterien nicht selbst ausdenken, sondern ich nehme die Taxonomie dafür, das kann ich ja machen. Dann habe ich erstens nur Umweltziele bisher und noch keine sozialen, also ich habe noch keine soziale Taxonomie, aber vor allem auch, ich habe ja gar nicht alle Wirtschaftstätigkeiten abgedeckt in der Taxonomie, oder?
Genau. Also es ist jetzt eben nur noch bezogen, im Moment noch bezogen nur auf Umweltaspekte.
Ja.
Alles andere habe ich da nicht. Die SFDR lässt mir jetzt aber die Möglichkeit, mich daran zu orientieren, aber ich kann da auch so ein bisschen Cherrypicking machen. Ja, ich muss das dann halt transparent offenlegen, aber ich könnte schon sagen, was weiß ich, ich mache eine nachhaltige Investition. Und ich orientiere mich da jetzt so ein bisschen und meine Kriterien sind jetzt, was weiß ich, wenn ich in so eine delegierte Verordnung gucke und da stehen 20 Kriterien drin, dann nehme ich halt nur 10. Mache ich nicht alles, mache ich halt, gucke ich mal, was für mich gut passt, so dass das halt zu meinem Produkt passt.
Okay.
Während wenn ich taxonomiekonform sein will, dann muss ich schon komplett einhalten.
Okay, Sie meinen, man kann so einen Mittelweg gehen. Man kann sich so ein paar Kriterien aus der Taxonomie raussuchen. Verstanden. Das finde ich eine gute Idee. Das kannte ich bisher noch nicht, den Ansatz. Aber das klingt sinnvoll. Nur, wenn ich jetzt sage, ich will nachhaltig in Anwaltskanzleien investieren, dann werde ich in den technischen Bewertungskriterien keine Kriterien finden, wann eine Anwaltskanzlei nachhaltig ist, oder?
Das ist richtig.
Also ich finde nur bestimmte Wirtschaftsaktivitäten in den technischen Bewertungskriterien, ja.
Genau.
Und was ich auch noch ganz schön finde in der Taxonomie von den Kriterien, die Sie vorgelesen haben, also ein wesentlicher Beitrag zur Verwirklichung eines Ziels, ein DNSH-Test und die technischen Bewertungskriterien einhalten, das ist irgendwie nur ein Schritt, weil die alle drei zusammen sind in den technischen Bewertungskriterien. Also die technischen Bewertungskriterien enthalten, was ein wesentlicher Beitrag ist, und die beinhalten auch den DNSH-Test. Also wenn ich mir die genommen habe und durchgeprüft habe und festgestellt habe, ist taxonomiekonform, dann habe ich danach quasi nur noch den Mindestschutz,
genau,
den ich mir angucken muss. Ja, und das ist irgendwie tatsächlich auch ganz, ganz gut daran. Nur es ist halt, die Hürde liegt wahnsinnig hoch und ich habe es gar nicht für alle Wirtschaftstätigkeiten. Also ich kenne es aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, also Solaranlagen, Windkraftanlagen. Sie haben schon gesagt, Sie kennen es aus dem Immobilienbereich, dass das genutzt wird. Sind Ihnen schon noch andere Assetklassen begegnet, in denen man tatsächlich heute sinnvoll für Fonds schon die Taxonomie nutzen kann?
Es gibt immer mal wieder Überlegungen, so für Infrastrukturfonds oder, ja, aber also, nee, also es ist mir nichts bekannt, ist mir noch nichts untergekommen, was dann tatsächlich umgesetzt wurde.
Ja, ich finde, das ist so ein bisschen die Krux, wenn ich jetzt mal weggehe von Marketing und wie toll das ist, irgendwie einen Artikel 9-Fonds zu haben, sondern sage, ich will einfach wirklich ein Portfolio haben, das irgendwie nachhaltig investiert. In dem Augenblick, wo ich das tue, falle ich unter Artikel 8 oder 9 und muss mich mit diesen Offenlegungspflichten auseinandersetzen. Und dann stehe ich entweder vor dem Dilemma, dass ich mir sowohl die Kriterien für die nachhaltige Investition als auch für den DNSH-Test komplett selber ausdenken muss und immer überlegen muss, kriege ich auch die Daten und wie geht das alles? Oder ich stehe vor dem Dilemma, dass ich die Taxonomie nehme und da ganz viele Wirtschaftstätigkeiten gar nicht abgebildet sind. Also irgendwie hänge ich dazwischen und habe keine Lösung. Das ist so.
Ja, Genau, das ist leider so. Und ich muss ja, also wenn ich jetzt Artikel 9 anstrebe, dann muss ich ja sagen, wie ich es messe. Dann muss ich ja auch vorgeben, was passiert in Jahr 3. So, dann muss ich mich auch rechtfertigen dafür, wie sich das Investment entwickelt. Und ja, das macht es in der Tat nicht leichter.
Ja. Noch, ich würde gerne noch kurz zum Mindestschutz fragen, weil das ist ja quasi das, in Anführungsstrichen, das, was übrig bleibt, wenn ich die technischen Bewertungskriterien durchgeprüft habe. Dann bleibt dieser Mindestschutz übrig, den Sie schon gesagt hatten, OECD-Leitsätze, Leitprinzipien der UN für Wirtschaft und Menschenrechte und noch zwei Sachen mehr. Wenn ich jetzt gerade im Bereich Immobilien bin oder erneuerbare Energienanlagen oder Private Equity in irgendeinem Bereich, ist das so einfach? Also, weil das, Sie haben zwar gesagt, das ist ein Mindestlevel, aber trotzdem ist ja diese Leitsätze und die Leitprinzipien umzusetzen nicht der Standard, gerade in kleinen Unternehmen nicht. Also ich stelle mir die Frage, wie viel Aufwand muss ich da betreiben als kleines Start-up oder als Immobilienfirma oder ähnliches, um auch belegen und beweisen zu können, dass ich das einhalte, dass ich die Richtlinien dafür habe und so weiter. Was haben Sie da ein Bild, was die da machen, um das hinzukriegen?
Also wenn ich jetzt ein europäisches Start-up habe, was ökologisch nachhaltig handeln will mit ihrer Wirtschaftstätigkeit, glaube ich nicht, dass die sich groß Gedanken machen um das Leitprinzip der UN. Ich glaube, man schaut, dass man halt in welchem Land auch immer man ist, den Arbeitsschutz einhält, diese ganzen rechtlichen Vorgaben, die wir im Arbeitsrecht haben. Und damit fährt man, glaube ich, ganz gut. Und das, würde ich sagen, machen die schon. Okay, ob jetzt alle so eine Whistleblowing-Sache da haben, wahrscheinlich nicht, je nach Größe. Aber ich würde jetzt mal sagen, da macht sich keiner so richtig Gedanken. Das glaube ich nicht.
Ja, ich glaube es nämlich auch nicht. Und ich glaube, wenn man das so richtig streng auslegt, zumindest ich habe es gestern noch mal nachgelesen, eigentlich muss ich dann darüber auch berichten, dass ich das einhalte.
Genau.
Und wenn ich jetzt derjenige bin, der in dieses Unternehmen investieren will, ich muss ja sicherstellen, dass dieser Mindestschutz eingehalten wird. Also eigentlich muss ich dann von denen verlangen, dass die zumindest sich ein bisschen mehr darüber Gedanken machen, sich selber dafür irgendwie eine Richtlinie geben und dann auch mir berichten, ja, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wir halten das ein.
Ja, in einer idealen Welt wäre das so. Ich glaube, das entspricht nicht der Realität.
Okay.
Weiß ich nicht, man kann sich auch überlegen, muss ich dann, wenn ich Solaranlagen baue oder so diese Solarpanels nutze, muss ich dann schauen, auch wenn ich nicht unter die Lieferkettenregulierung falle, muss ich dann trotzdem schauen, dass das, was auch, wo auch immer das hergestellt wird, dass ich da soziale Mindeststandards einhalte. Also das kann ganz, ganz weit greifen, je mehr ich mich damit beschäftige. Aber passiert das? In der idealen Welt ja. Und dann berichte ich auch darüber, dass ich, und ich glaube, wenn man es macht als Unternehmen, dann berichtet man es auch gerne, weil dann hat man es ja gemacht. Ja.
Ja. Ja, okay. Wir kommen ja nachher noch, hoffentlich kommen wir noch kurz zu den Risiken. Dann kommen wir auch noch mal zu der Frage, was passiert denn jetzt, wenn ich zwar wunderbar die technischen Bewertungskriterien einhalte, aber dann im Laufe der Zeit vielleicht feststelle, dass die Mindestschutzvorschriften nicht eingehalten sind aus irgendeinem Grund. Ja, und da kommen wir dann ja noch drauf nachher beim Thema Risiken. Ich wollte noch was zum Zusammenhang zwischen SFDR und Taxonomie fragen und besprechen. Das machen wir jetzt aus Zeitgründen nicht. Ich sage nur ganz kurz, wenn ich nach der Taxonomie nachhaltig bin, also nicht ich, sondern wenn ich eine Wirtschaftstätigkeit identifiziert habe und durchgeprüft habe bis ins letzte Detail auch den Mindestschutz nach Artikel 18 der Taxonomie und ich bin hundertprozentig sicher, das Ding ist taxonomiekonform, dann ist es auch nachhaltig nach der SFDR. Da gibt es eine Aussage der EU-Kommission zu. Da muss ich also nicht die SFDR-DNSH-Prüfung auch noch machen oder ähnliches. Das macht so auch so kompliziert, was Sie auch schon gesagt haben. Es steht so in so vielen verschiedenen Dokumenten. Die SFDR ist relativ kurz, die kann man gut lesen. Die Taxonomie allein ist auch relativ kurz, die kann man auch gut lesen. Aber ganz viele Details, Auslegungsfragen und so weiter stehen irgendwo anders. Und das gilt eben auch für diese Frage, ob etwas nach der Taxonomie dann auch nach der SFDR nachhaltig ist oder nicht. Das steht nämlich nicht weder in der SFDR selbst noch in der Taxonomie selbst. Zu den Offenlegungspflichten. Jetzt haben wir darüber gesprochen. Also eigentlich wollten wir von Anfang an über die Offenlegungspflichten sprechen, haben dann festgestellt, es funktioniert nicht. Jetzt haben wir gesprochen über diese ökologischen und sozialen Merkmale nach Artikel 8 und über die nachhaltigen Investitionen in Artikel 9. Und eigentlich haben wir damit jetzt schon die ganze Zeit vorweggenommen, was man offenlegen muss, weil wir es nämlich immer dazu gesagt haben. Ich muss ganz genau erklären, wie ich das dann messe, wie ich den DNSH-Test mache, wie ich dies mache, wie ich das mache. Insofern haben wir über die Offenlegungspflichten einen großen Teil davon schon gesprochen. Das war auch irgendwie genau die Idee, dass man das dann jetzt viel besser versteht. Aber trotzdem nochmal zurück, wer wird von Artikel 8 und Artikel 9 verpflichtet, offenzulegen? Wir hatten das zwar am Anfang schon einmal gesagt, aber ich finde das so wichtig, ich würde das hier noch gern nochmal wiederholen. Wer muss das dann machen, diese Offenlegung?
Genau, also das machen die Finanzmarktteilnehmer und auch die Finanzberater im Gespräch mit dem Kunden gegenüber den Kunden. So, also in der Praxis ist es so, dass die Funktion, die das Produkt herstellen und sich das Produkt konzipieren, diese ganzen Offenlegungspflichten schon erfüllen. Ja, so dass dann der Anlageberater quasi das Päckchen hat mit der Dokumentation und dann dem interessierten Investor sagen kann, schau mal, so sieht's aus.
Ja.
So, also, weil das macht man auch nicht hinterher, sondern das macht man quasi bei der Produktentwicklung, würde man das dann alles, diese Templates und so, würde man das alles ausfüllen. Und das ist deshalb ganz, ganz wichtig, dass das quasi von Anfang an mitgedacht wird, wenn ich Produkte mache. Also im Fondsbereich ist das ganz klar. Also wenn ich da mein Fondsprodukt zusammenstelle, muss ich ja sowieso ganz, ganz viele Dokumentationspflichten erfüllen. Und dann ist jetzt eben eine Pflicht mehr, die Offenlegungspflicht nach Artikel 8 meistens. So, und dann hat der Gesetzgeber gedacht, er macht es dem Markt leicht, indem er so Templates zur Verfügung gestellt hat. In der delegierten Verordnung zur SFDR in der Anlage.
Ja.
Die sehen auch so ganz harmlos aus. Die sind so ein bisschen schön bunt, ne? Und dann kreuzt man, muss man ankreuzen oder darf man ankreuzen. Und dann, also die Intention des Gesetzgebers war da, glaube ich, eine gute. Aber in der Praxis ist es halt dann doch nicht so leicht, weil ich eben ganz viele Datengrundlagen brauche. Ich muss dann zum Beispiel angeben, wie ist mein Portfolio gemischt im Prozent. So, und dann muss ich das auch nachhalten. Und ich muss das eben, und das ist jetzt was hier quasi zu den Vorgaben passt, die wir sonst schon haben. Ich mache das einmal vorvertraglich. Also ich sage von Anfang an, so ist mein Produkt konzipiert. Mhm. Das will ich erreichen. So sieht das aus. Also so ein bisschen vielleicht vergleichbar mit so der Produkthaftung, die ich in den anderen Bereichen habe, wo ich auch so Prospekt oder Prospekthaftung, das meine ich, wo ich das ja auch alles offenlegen muss. Also ich bin zivilrechtlich dann auch daran gebunden, sollte man abweichen davon und es einen Schaden geben beim Investor, wobei das mit dem Schaden auch wieder so ein bisschen schwieriges Thema ist, der wird sich nicht immer nachweisen lassen, aber jedenfalls muss ich mir da ernsthaft Gedanken machen, weil es eben auch eine zivilrechtliche Komponente hat. Mhm. Und dann, wenn ich das einmal vorvertraglich gemacht habe, dann muss ich das halt jährlich. Ich habe jährliche Pflichten, was ich offenlegen muss, also in periodischen Berichten. So je nachdem, wenn ich Artikel 8 habe, ist das ein bisschen abgespeckter. Wenn ich in Artikel 9 Kategorie falle, muss ich mehr berichten. Also das brauche ich. So je nachdem, wenn ich in Artikel 9 bin und ich sage dann noch, aber ein Teil meiner Assets ist auch noch taxonomiekonform, mhm, muss ich noch ein bisschen mehr berichten.
Ja.
Denn da muss ich das auch noch nachhalten. So, also es gibt ganz, ganz viele Ebenen in der Offenlegungsverordnung. So, und zusätzlich zu dem, was der Investor in die Hand bekommt, wenn er investiert oder in seine E-Mail-Inbox, muss ich auch auf der Webseite über die Produkte noch berichten. Also ich habe jetzt ganz, ganz viele neue Transparenzpflichten in der SFDR, zusätzlich zu dem, was ich vorher schon an Dokumentationspflichten hatte.
Ja, und zwar genau auf diesen drei Ebenen, vorvertraglich, Website und dann danach jedes Jahr. Ja, und genau, und für die Website gibt es noch keine Templates, oder? Die Templates gibt es, glaube ich, erstmal nur vorvertraglich und jährlich, genau. Und dann muss ich halt über all diese Dinge berichten, die wir eben die ganze Zeit besprochen haben. Was sind denn, also wenn ich jetzt in Artikel 8 bin, was sind denn meine ökologischen oder sozialen Merkmale? Welche Ausschlusskriterien habe ich denn? Oder welchen Best-in-Class-Ansatz, also ESG-Best-in-Class-Ansatz, fahre ich denn? Und wie messe ich das denn? Und welche Daten benutze ich denn dafür? Und wie mache ich denn das? Oder ich habe eine nachhaltige Investition nach der SFDR. Welches Ziel habe ich mir denn da gesetzt? Und wie messe ich denn die Zielerreichung? Und wo kriege ich denn die Daten her? Und genau all das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, muss alles da rein. Und wie mache ich denn den DNSH-Test? Und wo kriege ich dafür wieder die Daten her? Und welche Schwellenwerte lege ich da fest? Ich muss das alles sehr ausführlich machen. Und wie Sie schon gesagt haben, die kommen so harmlos daher. Ja, die guckt man das erste Mal an und denkt sich, ja, die wollen nur spielen. Und dann versucht man, die auszufüllen. Und dann dreht man schier durch. Ja, und wie Sie auch sagen, ich muss es mir wirklich vorher überlegen. Ich kann nicht sagen, ach, ich setze jetzt mal einen Fonds auf oder biete in der individuellen Vermögensverwaltung einem Kunden irgendwie eine ESG-Vermögensverwaltung an, ohne das wirklich zu durchdenken, weil ich muss es schon sehr tief durchdacht haben, um überhaupt in der Lage zu sein, das Template auszufüllen.
Genau. Und also gerade diese Transparenzpflichten, die ich jetzt, bleiben wir mal beim Produkt, die ich zu den Produkten auf der Internetseite veröffentliche, da hat jetzt immerhin die ESMA und auch die Kommission festgestellt, es wird gar nicht so genutzt. Da guckt eigentlich gar keiner.
Ah.
Ja, und es ist schon mühsam für die Industrie, für die Finanzindustrie, das alles nachzuhalten.
Ja. Wo sind denn aus Ihrer Sicht, ohne dass wir jetzt auf die einzelnen Felder der Templates eingehen, weil das wird dann viel zu lang, aber wo sind aus Ihrer Sicht bei dem Ausfüllen der Templates bei Artikel 8 oder Artikel 9 die größten Herausforderungen? Womit kämpfen die Unternehmen da am meisten, das auszufüllen?
Also die meisten Fragen bekomme ich, was mache ich, wenn ich die Daten nicht habe? Was mache ich, wenn ich nur einen Teil der Daten habe? Weil man darf diese Templates jetzt auch nicht ändern. Ne? Also man muss sie tatsächlich so benutzen. Da gibt es jetzt kein Erklärfeld. Also da gibt es schon Frage- und Antwortfelder, wo man was ausfüllen kann. Aber wenn es darum geht, wie setzen sich die Prozente zusammen, da brauche ich ja Daten für mein gesamtes Portfolio.
Ja.
Und was gebe ich da jetzt an, wenn ich für, weiß nicht, ich habe da 10 Assets in meinem Portfolio und für 8 habe ich die Daten, für 2 habe ich die Daten nicht. Was mache ich dann? Mhm. Wie gehe ich dann damit um? Wo erkläre ich dann, wie ich vorgegangen bin? Weil es geht nicht darum, also in meiner Erfahrung geht es nicht darum, dass die Unternehmen dann sagen, ich will das nicht offenlegen oder ich will hier irgendwas grüner machen, als es ist. Darum geht es gar nicht. Es geht mehr darum, wo erkläre ich meinen Ansatz? Wo erkläre ich das, was ich habe, wie ich das bewerte und wie ich meine Bewertung dann dargestellt habe?
Ja.
Ja, also da gibt's immer noch Themen. Also ich glaube auch, da kommen wir nicht weg, solange wir nicht eine gute ESG-Datenbasis in Europa haben.
Ja.
Das dauert einfach noch ein bisschen.
Ja. Ja, das verstehe ich. Also das erlebe ich ja auch immer wieder. Ich weiß das einfach nicht sozusagen. Ich kann das nicht angeben, weil ich das nicht weiß und ich finde das auch mal eben nicht raus. Was mache ich denn jetzt?
Ja, oder ich finde da halt zum Teil was raus und ich mache dann für mich interne Bewertungen und sag, es fällt dann halt, was weiß ich, in das Päckchen für nicht taxonomiekonform oder dann doch taxonomiekonform, aber ja.
Ja. Ja, oder auch, was ich jetzt auch erlebt habe, ist, ich habe zwar zu, keine Ahnung, 70-80% irgendwie sowas, nachhaltige Investitionen nach der Taxonomie, aber ich habe dann zu einem gewissen Teil Beimischungen von Wirtschaftstätigkeiten, die eben in der Taxonomie einfach nicht drinstehen. Also wo ich die Taxonomie gar nicht benutzen kann, weil die in den technischen Bewertungskriterien nicht stehen, diese Tätigkeiten. Und dann nehme ich doch die SFDR und das sind ja trotzdem nachhaltige, aber dann muss ich eben diese Ziele festlegen und diese Messbarkeit festlegen und die Schwellenwerte für den DNSH-Test festlegen. Und das soll ich alles vorab machen, in einer Trockenübung, weil ich ja dieses Template vorab ausfüllen muss, bevor das Portfolio überhaupt steht und bevor ich überhaupt die Praxiserfahrung sammeln kann, ob das funktioniert, was ich mir da ausdenke. Und das kenne ich auch, dass man davor steht und sagt, ja, ich kann jetzt irgendwas reinschreiben, aber ob ich das so machen kann, dann wirklich in der Praxis, weiß ich ja noch gar nicht.
Genau, und ich muss ja Rechenschaft darüber ablegen, ja. Im Laufe der Portfolioentwicklung. Und deswegen muss ich mir anfangs schon sehr gut überlegen, was ich da reinschreibe.
Ja. Ja. Was, haben Sie schon irgendwas gesehen an typischen Feststellungen, die da von Wirtschaftsprüfern oder der Aufsicht kommen? Was sagen die zu diesen Offenlegungen?
Nee, da habe ich noch nicht viel gesehen. Also was wir immer mal mitbekommen haben, dass angefragt wurden, Produkte, ist unsere Einordnung richtig, auch wenn ich da jetzt kein Okay von der Aufsicht brauche. Mhm. Dass quasi im Vorfeld gesagt wurde, ich habe die und die Datenbasis, das und das will ich machen. Aus unserer Sicht erfüllt das Artikel 8. Dass man dann mal eine Aussage bekommen hat, aber wie sich das dann in der Praxis lebt, kann ich leider nichts zu sagen.
Ja, okay. Also ich hätte auch den Eindruck, im Moment ist es noch, wenn ich jetzt nicht völligen Blödsinn in diese Templates schreibe oder ganze Felder komplett leer lasse oder so, dann ist es im Moment noch relativ harmlos, was dann da an Feststellung kommt. Aber vermutlich das ist vermutlich so eine Art Übergangszeit, weil auch jeder weiß, dass wenn man die Daten nicht hat, man auch nicht vernünftig offenlegen kann. Das wird vermutlich strenger werden mit der Zeit.
Ja, wenn wir eine bessere Datenbasis haben.
Ja.
Und es ist ja, da sind ja jetzt keine Bußgelder oder sowas dran geknüpft.
Ja.
So im Moment sind wir da in so einer Übergangszeit.
Das ist die perfekte Überleitung, keine Bußgelder dran geknüpft zu, was sind denn eigentlich die Risiken? Das hatten Sie ja angeregt, das in unser Gespräch noch mit reinzunehmen. Und ich weiß, auch wenn das jetzt schon sehr lang ist, unser Gespräch, ich würde das total gern noch aufgreifen, weil das tatsächlich, finde ich, eine total wichtige Frage ist, die ich natürlich auch kriege und Sie wahrscheinlich auch immer wieder kriegen. Wenn ich das jetzt nicht richtig ausfüllen kann, was passiert mir denn, wenn ich es falsch ausfülle oder was kann mir passieren? Oder wenn ich das dann später nicht einhalten kann, was kann mir denn dann passieren? Also was sind denn jetzt mal weg von BaFin und Bußgeldern die wirklichen Risiken, die ich da habe, wenn ich entweder die Offenlegung nicht richtig hinkriege oder die Einhaltung dieser Kriterien, die ich da versprochen habe, nicht richtig hinkriege? Was kann mir da passieren?
Genau, also ich glaube, das größte Damoklesschwert, das hier über diesen ganzen Offenlegungsanforderungen hängt, ist das Greenwashing.
Mhm.
Sodass wir kommen dann hier ins UWG und das UWG interessiert sich nicht so sehr für die SFDR. Das UWG interessiert sich quasi nur dafür, also da geht es jetzt auch ums Werben, aber um die richtige Werbung, mhm. nicht nur so ein bisschen um den Begriff in Artikel 8, sondern gehe ich mit meinem Finanzprodukt oder mit meinem Fonds an den Markt und schreibe da drauf, das ist ein ESG-Fonds oder ist ein nachhaltiger Fonds, ich mache eine nachhaltige Investition. Ich bewerbe das quasi als Finanzmarktteilnehmer auf meiner Webseite, weil das ist ja quasi das positive Add-on, wenn ich das jetzt schon alles auf meiner Webseite darstellen muss nach der SFDR, kann ja gleich noch ein bisschen Werbung machen. Das sieht ja dann irgendwie auch gut aus, dass der interessierte Investor das auch findet, wenn er sucht. So. Und da habe ich jetzt aber auf einmal ganz, ganz strenges Regime. Und dieses Regime ist gar nicht gemacht für den Finanzmarkt. Ja, das ist, also es gibt mittlerweile eine ganze Menge Urteile auch, in Deutschland zum Beispiel von Landgerichten oder Oberlandesgerichten, die sich dann schon mal damit beschäftigt haben, was jetzt so eine Finanzmarktwerbung, wo die alles verstößt. Das wird dann oft von Verbraucherschutzverbänden angegangen, die auch nicht so wirklich verstehen, was die SFDR ist. Und diese Richter dann in den Urteilen, wenn man die liest, dann schon mal in so einem Satz erwähnen, ja, da gibt es auch so ein Transparenzregime, aber die sich da irgendwie auch gar nicht mit auseinandersetzen. So, das hat jetzt die Kommission auch verstanden, also auch die BaFin und die ESAs haben da jetzt schon mal was zu gesagt, dass das tatsächlich ein Risiko ist und dass wir da auch eine Lösung finden müssen, dass es weiterhin attraktiv ist für den Finanzmarkt und für die Finanzmarktteilnehmer, Produkte auf den Markt zu bringen, die sie auch bewerben können, die eben nachhaltige Investitionen fördern oder anstreben. Weil die rechtlichen Risiken, das ist hier nicht so, ich habe mal was falsch ausgefüllt in dem Template zur delegierten Verordnung, wo eigentlich nicht wirklich was draus folgt, wenn es da nicht einen Schaden gibt, aber der ist schwer nachzuweisen. Also beim UWG ist es mehr so, die Webseite muss dann runtergenommen werden. Das hat viel mehr Auswirkungen wirtschaftlich. Also bei diesen Produkten, wenn ich jetzt was auf einem Milchkarton irgendwas draufschreibe, nur von glücklichen grünen Kühen, um das plakativ zu machen, und das stimmt da nicht, Da muss das Produkt runtergenommen werden vom Markt.
Dann muss das ganze Produkt weg.
Genau, das ganze Produkt muss weg. Und deswegen, also auch selbst in diesem Produktbereich des UWG gibt es ja ganz, ganz viele Unternehmen, die wollen wirklich was Gutes. Und die wollen es dann halt auch draufschreiben. Die sind vielleicht ein bisschen ungeschickt oder haben irgendeine neue Rechtsprechung übersehen. Aber die Intention ist nicht, ich will Greenwashing machen, sondern die Intention ist, ich will eigentlich beschreiben, was ich hier gemacht habe. Mhm. So, und das ist ein ganz, ganz strenges Regime, das sich über viele, viele Jahre entwickelt hat und gar nicht zu den Finanzmarktprodukten passt, aber eben jetzt auch Anwendung findet. Es gibt jetzt dann in Europa noch so eine Green Claims Directive und so, da kommt auch noch ganz viel. Es wird also noch strenger. Ja, und das ist quasi, das ist so ein Risiko und so ein, ich würde es auch sagen, ein Hemmnis, auch für den Finanzmarkt. Wenn ich Finanzströme umlenken will, muss ich es auch irgendwie attraktiv machen für den Markt, solche Produkte aufzusetzen.
Ja.
Und für die Investoren in solche Produkte zu investieren. Und wenn ich dann aber immer dieses Greenwashing-Schwert über mir schweben habe, sagen ganz, ganz viele Marktteilnehmer, ich weiß gar nicht, was da alles noch machen soll. Was muss ich denn jetzt noch? Jetzt muss ich mich auch noch mit UWG beschäftigen. Muss ich da jetzt jemand einstellen, der da guckt? Muss ich jedes Mal die Kanzleien fragen oder die Prüfer? Also da sehe ich schon ein großes Risiko, dass, wie ich finde, eigentlich auf politischer Ebene gelöst werden müsste.
Ja. Ja, das macht es irgendwie, macht es das nochmal ärgerlicher, weil Sie haben das ja am Anfang so schön erklärt, was das soll eigentlich mit diesem, mit dieser Sustainable Finance Strategie der EU und warum die SFDR und dass die Kapitalströme umgelenkt werden sollen. Und dann ist erstmal diese SFDR an sich mit den ganzen delegierten Verordnungen und den Templates und das Zusammenspiel mit der Taxonomie so kompliziert, dass vermutlich gerade kleinere Vermögensverwalter oder kleinere KVG, die eigentlich schon gerne nachhaltig investieren würden, das einfach mal lassen, weil sie sagen, das kriege ich nicht hin. Zumindest kenne ich schon das eine oder andere Beispiel, die gesagt haben, wir machen keine nachhaltigen Strategien mehr. Und dann kommt auch noch dieses Risiko, was Sie gerade gesagt haben, das Greenwashing-Risiko on top da drauf, sodass man ja vielleicht nicht wirklich das erreicht hat, was man erreichen wollte, ja, sondern eher abgeschreckt hat, das wirklich nachhaltige Produkte zu machen.
Ja, genau.
Schade, weil also man kann ja darüber viel schimpfen, tue ich auch regelmäßig zusammen mit meinen Kunden, aber von der Grundidee her finde ich das eigentlich schon völlig richtig und total nachvollziehbar. Und es erschlägt die Unternehmen aber einfach. Der Aufwand erschlägt die Unternehmen und die Risiken dann jetzt offensichtlich auch noch.
Genau, weil ich habe nicht nur jetzt unsere eigentliche Regulierung, die ja auch schon sehr, sehr viel ist. Mhm. Jetzt habe ich auf einmal ein Thema, habe ich mich vor 4 Jahren noch überhaupt nicht mit beschäftigt als Institut, muss ich jetzt auch beachten.
Und also Sie sagten das Greenwashing-Risiko, dann haben Sie gesagt, na ja, wenn ich die Offenlegung falsch mache, passiert mir erstmal nicht so viel, weil da muss ja erstmal irgendwie ein Schaden entstehen. Was ich mich noch gefragt habe, ist, ich habe ja normalerweise, wenn ich gegen Anlagekriterien verstoße, dann habe ich ja irgendwie per Definition den Rechtsstreit verloren, so habe ich es zumindest immer verstanden. Also wenn ich Anlagekriterien verspreche und die dann nicht einhalte, und da kommt dann jemand und sagt, das war aber mal anders vereinbart, dann habe ich quasi schon verloren. Und das kann mir ja auch in diesem ESG-Bereich vielleicht noch ein bisschen schneller passieren. Das Investment war dann eben doch nicht taxonomiekonform, hatten wir vorhin, weil dann zum Beispiel sich später rausstellt, dass gegen den Mindestschutz verstoßen wurde und dann ist es halt nicht mehr taxonomiekonform. Muss ich mich dann darauf auch noch einstellen, dass dann Investoren auf Rückabwicklung klagen können und damit durchkommen und sagen, du nimmst jetzt den geschlossenen Infrastruktur oder den geschlossenen Immobilienfonds mal bitte schön zurück, weil du die Kriterien nicht eingehalten hast oder ist es nicht ganz so schlimm?
Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, weil wir da sind wir ja tatsächlich im Zivilrecht und da brauchen wir ja immer einen Schaden. Und da müssen wir ja nachweisen, dass gerade die Einhaltung dieses einen Kriteriums, was dann nicht beachtet wurde, den Schaden verursacht hat. Das ist, glaube ich, in der Praxis sehr schwierig. Das mag im Einzelfall mal passieren, aber das halte ich für wirklich sehr schwierig.
Okay, und bei sowas wie einem emotionalen Schaden von, ihr habt mir aber versprochen, dass sowas gibt's da noch nicht in der Rechtsprechung, oder?
Nein.
Weil das ist natürlich in diesem Nachhaltigkeitsbereich dann immer schwierig. Was soll denn da der Schaden sein, außer dass ich ein ökologisches Ziel hatte und möchte, dass das eingehalten wird. Aber ein finanzieller Schaden entsteht daraus ja nicht, wenn das nicht eingehalten wird.
Genau, also selbst wenn wir jetzt mal ganz, wenn wir jetzt mal so einen ganz krassen Fall annehmen, wo es um Betrug geht, also von Anfang an da was reingeschrieben wurde, was klar war, was nicht eingehalten werden wird von dem Fondsmanager.
Ja.
Was emotional sicherlich einen großen Schaden auslösen kann, aber was wirtschaftlich, also nicht mal das wird wirtschaftlich. Ja. Also da den Schaden nachzuweisen, halte ich auch schon für wirklich schwierig, weil man dann ja die Kausalzusammenhänge darstellen muss. Das halte ich für wirklich schwierig.
Okay, verstanden. Ja. Also das ist das große Risiko, ist das Greenwashing-Risiko, aber das alleine ist ja auch groß genug. Das
ist genau, gut. Weil da gibt es dann auch, da sind jetzt künftig eben auch noch Bußgelder vorgesehen, wenn man da was falsch macht und so. Also das haben wir noch nicht, aber das kommt. Und ja, also das ist wirklich ein großes Risiko. Und da muss es eigentlich auf politischer Ebene, also auf Gesetzgeberebene, irgendeine Lösung geben.
Ja, also hoffen wir mal. Und dass wir gleichzeitig auch noch die Lösung kriegen, dass wir vernünftige Produktkategorien kriegen und eine bessere Datengrundlage.
Das genau, wär's. Aber ja, wir haben ja am Anfang gesagt, 3,5 Jahre haben wir jetzt die SFDR. Das ist ja noch ein bisschen in den Kinderschuhen.
Ja, absolut, das stimmt. Frau Ritter-Döring, haben wir was Wichtiges vergessen oder brennt Ihnen noch irgendwas unter den Nägeln, was Sie den Unternehmen, die davon betroffen sind, gern mitgeben möchten?
Nein, ich glaube, wir haben hier ganz viele Themen angesprochen. Man kann bestimmt noch mal 2 Stunden quatschen.
Problemlos.
Über das ein oder andere Thema. Ich glaube, der Markt ruckelt sich da inzwischen auch ein bisschen zurecht. Und ich glaube, es tut auch gut, dass die Kommission und die ESMA jetzt mittlerweile auch so ein bisschen den Finger in die Wunde legen und sagen, da und da ist es noch nicht so gut. Aber das gibt ja Hoffnung, dass es irgendwann ein bisschen besser wird und leichter handelbarer.
Ja, absolut. Wir hoffen auf jeden Fall weiter. Und ich glaube, das wird auch wirklich passieren. Das ist halt nur für die Unternehmen, die jetzt sich darauf eingelassen haben von Anfang an, eine unglaubliche Arbeit gewesen. Und ist es immer noch.
Ja.
Frau Ritter-Döring, ganz herzlichen Dank. Ich fand es super, dass Sie sich bei diesem wirklich komplexen Thema auf diese Diskussion eingelassen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, es hat viel Spaß gemacht, Frau Fechner. Danke Ihnen, dass ich da bin.
Ja, das hat es mir auch wirklich, vor allem, weil das ein Thema ist, das mich auch sehr umgetrieben hat die letzten Jahre. Dann hoffe ich auf irgendwann ein nächstes Mal, wenn es neue Regelungen dazu gibt.
Ja, sehr gerne.
Ich hoffe, wir konnten ein wenig dazu beitragen, das Thema ESG-Produkte und die zugehörigen Offenlegungspflichten ein kleines bisschen übersichtlicher zu machen. Ein Hinweis zu den Quellen, die hinter all dem stecken, was wir besprochen haben. Die sind nämlich auch etwas unübersichtlich. Also, man braucht die SFDR und dazu die Level-2-Verordnung. Dann braucht man die Taxonomie-Verordnung und die zugehörigen technischen Bewertungskriterien. Und für die Beantwortung diverser Fragen braucht man auch noch verschiedene Hinweise der ESMA und auch Q&A der Europäischen Aufsichtsbehörden und der EU-Kommission. Ich schreibe die wichtigsten Quellen in die Shownotes. Es gibt noch diverse weitere Themen rund um ESG-Produkte. Da gibt es zum Beispiel die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden, die Leitlinien zu Vornamen der ESMA und auch ein Review der Offenlegungstemplates und der SFDR in Summe. Es ist unmöglich, das alles in einer Podcast-Folge unterzubringen. Das sparen wir uns für künftige Folgen auf. Auch die Berücksichtigung von ESG-Risiken war heute nicht Thema. Dazu gibt es bereits eine Podcast-Folge, die ich Ihnen wärmstens ans Herz lege. Wenn Sie mit Unterstützung von Frau Dr. Ritter-Döring tiefer in das Thema ESG-Produkte einsteigen möchten, dann finden Sie die Kontaktdaten in den Shownotes. Und auch meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich sehr, dass Sie Lust und Zeit hatten, dieses riesige Themengebiet mit uns zu erkunden. Bleiben Sie guter Dinge trotz der Herausforderungen und bis zum nächsten Mal.